Hallo liebe Hände, es ist wieder soweit, wir sind zurück. 2 Wochen sind ganz schön lange, wenn ihr nichts von uns hört. Aber jetzt haben wir was für euch vorbereitet. Der Oliver und ich haben das allerdings schon vor einiger Zeit aufgenommen. Trotzdem habe ich mir es nicht nehmen lassen, eine neue Einleitung einzusprechen, weil wir das unter einem anderen Namen in einem anderen Podcast bereits veröffentlicht haben. Wir wollten das aber euch Händen nicht vorenthalten. Und darum wünschen wir euch ganz, 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 ganz viel Spaß mit der Review von Masters of the Universe Revelation, der neuen Masters-Serie auf Netflix von Kevin Smith produziert, den wir übrigens auch bald einmal, kann ich schon verraten, produzieren werden. Also besprechen werden. Erster Produzent.
Schade, ganz am Schluss hat es nicht mehr auf die Spur gehauen.
Ah, da habt ihr ja schon gehört, da ist ja mit mir, sitzt ja da jemand da, wer ist denn das?
Ja, ich sitze dir Auge in Auge, ganz wunderbar gegenüber. Wir haben uns eine Hülse aufgemacht, genau das Richtige für unser Review, das wir uns jetzt natürlich mit euch gemeinsam anhorchen werden. Also, ich drücke jetzt mal auf die Play-Taste und wünsche uns und auch euch viel Vergnügen.
Es ist der 23. Juli 2021, heute um 9 Uhr in der Früh sind sie online gegangen auf Netflix, die ersten Folgen der neuen Serie Masters Revelation, und ich habe sie mir angeschaut und der Christian hat sie angeschaut und deswegen haben wir uns unter dem Eindruck des Neuen zusammengesetzt und werden jetzt für euch darüber sprechen. Hallo Christian!
Hallo Olli, es freut mich sehr, dass wir gleich heute am ersten Tag drüber reden können. Wir haben ja beide schon alle 5 Folgen angeschaut und du hast sogar noch ein paar Bonus-Sachen dir angeschaut. Du wirst uns dann gleich davon erzählen und ich muss dir gleich vorweg sagen, das Warten hat sich für mich gelohnt. Ich sag das, wie es ist. Es hat sich gelohnt, ich freue mich sehr. Du schüttelst zwar den Kopf, aber ich habe es großartig gefunden. Ich habe es spitzenmäßig gefunden.
Nein, ich schüttle überhaupt nicht den Kopf wegen dem Masters, das nehme ich auch vorweg. Ich habe es auch spitzenmäßig gefunden. Es wird wenig Kritik bis gar keine Kritik von meiner Seite geben. Also die Storyline war so schlüssig, wie sie war. Und ich habe mich auch mittlerweile schon ein bisschen in den Foren herumgeschlagen und ein paar Sachen durchgelesen. Es kommt sehr, sehr gut an, aber die meckern, die haben ein paar Sachen, ein paar Haare in der Suppe gefunden, die... muss ich persönlich sagen, sehe ich anders. Meiner Meinung
hate
nach...
Haters gonna hate.
Ja, ein bisschen, ja. Meiner Meinung nach, lieber Chris, ist es eine Liebeserklärung an uns Fans. Es ist eine Offenbarung und Revelation heißt ja auch Offenbarung, Enthüllung. Und, lieber Chris, hat es da nicht ein Haufen Enthüllungen gegeben? Bist du blöde?
Ja, vielleicht fangen wir am Beginn an. Das ist, glaube ich, immer eine ganz gute Sache, wenn man mal abreißen will. Zur Geschichte. Also mich hat einmal...
Darf ich vorweg noch fragen, hast du Deutsch oder Englisch geschaut?
Ich habe es auf Deutsch geschaut, weil ich es mit einem meiner Söhne angeschaut habe.
Okay. Ja, ich habe dann bei dieser Nachbesprechung, bei dem Nachschlag, da haben es dann die englischen Szenen natürlich gehabt. Das war sehr interessant. Aber ich habe dann versucht, das möchte ich nur kurz platzieren, ein bisschen was über die deutschen Sprecher herauszufinden. Das war gar nicht so leicht. Es gibt eigentlich überhaupt keine Infos über die deutschen Sprecher.
Ich glaube jetzt einmal auch gerade gar nicht so wichtig und es interessiert die Leute jetzt da gar nicht. Da reden wir mal ein bisschen über die Serie und zwar nicht nur über die Sprecher, sondern ich meine vor allem optisch. Ich rede vom Storytelling, ich rede von den Cliffhangern, ich rede von der wirklich wunderbaren Geschichte, um die es geht, die es überhaupt nicht zu vergleichen ist mit den Hörspielen oder mit den ganz alten Serien. Mich hat es einmal sehr am Anfang verwundert, dass es gar nicht so sehr um He-Man geht und um den Adam, sondern dass eine ganz andere Person oder zwei, für mich eigentlich zwei andere Personen im Mittelpunkt stehen, also im Fokus der Geschichte stehen, nämlich zwei Frauen. Das ist auf der einen Seite die Teela und auf der anderen Seite die Evil Lyn. Und man erfährt über die beiden Damen doch einiges, und das habe ich, je länger die Serie gedauert hat oder je mehr Folgen ich gesehen habe, umso mehr habe ich das zu schätzen gewusst. Das habe ich mal sehr, sehr schön gefunden. Ganz neu, ich meine, Kevin Smith hat schon im Vorfeld gesagt, dass Leute sterben werden. Super, erste Folge, wird gleich mal der Faker mitten in der Mitte durchgesägt mit einem Laser. Habe ich auch sehr cool gefunden, dass endlich einmal Figuren sterben. Spielt dann im weiteren Verlauf natürlich noch einmal eine Rolle. Und großartig finde ich, dass Scarecrow endlich einmal, dass man den auch einmal zu Gesicht bekommt.
Na, absolut. Also es ist für ein erwachseneres Publikum gemacht worden. Das ist uns auch schon vorher versprochen worden, und es ist absolut gehalten worden. Und dazu gehört eben auch, dass einmal eine Figur, ein Charakter stirbt, beziehungsweise halt dann, wie wir auch gemerkt haben, sozusagen in den Himmel oder ins Paradies kommt, nach Pre-Eternia in dem Fall. Und ja, es wird
oder
auch ja
auch... Oder auch nach Sub-Eternia, gell?
Oder eben nach Sub-Eternia, genau. Himmel, Hölle war ein wunderschöner Vergleich. Ja, also das passiert dann auch. Ich weiß nicht genau, wie wir es mit den Spoiler halten wollen. Ich bin immer nur ein bisschen in dem ganzen Eindruck gefangen.
Ich würde sagen, wir pfeifen auf das, wer sich das anhört.
Dann schreibe ich das einfach dann dazu als Spoiler-Alarm.
Ah, warte mal, ich glaube, mein Kopfhörer schaltet sich jetzt gleich aus, leider. Ich muss es damit kurz umstecken.
Ich erkläre währenddessen jetzt doch noch etwas über die deutsche Synchronisation. Ich habe nämlich eine Sache herausgefunden, beziehungsweise herausgehört. Ihr wisst ja, ihr kennt ja den Machtschädel, ihr kennt ja meine auditive Wahrnehmungsbegabung. Und zwar der Skeletor himself, der wird gesprochen von dem Sprecher, den man wahrscheinlich am allermeisten als Al Boland kennt, von Hör mal, wer da hämmert. Oder auch als Otto von den Simpsons, als Busfahrer. Und das habe ich dann, ich habe lange nachgedacht, verdammt, die Stimme, ich kenne sie. Bin dann einige Minuten nicht draufgekommen, und dann auf einmal hat es klack gemacht. Und ich habe gedacht, fuck, das ist ja der Otto, der Busfahrer und der Al. Und dann habe ich doch ein wenig schmunzeln müssen, muss
okay,
ich gestehen.
Verstehe ich.
Genau, also das ist dieser Herr. Der heißt, für diejenigen, die es wissen wollen, Guido Högel.
Shoutout to genau. Guido, würde ich sagen.
Shoutout to Guido. Ja, und du hast es gesagt. Absolut. Wie hat dir das Intro gefallen von der ersten Folge? Einfach diese Stop-Motion beziehungsweise diese Standbilder.
Da war die Vorfreude bei mir so groß, dass ich es hingenommen habe. Nein, es hat schon gepasst. Es war jetzt nichts Besonderes für mich, und ich weiß nicht, ob es zur Einstimmung unbedingt gebraucht hätte, aber sei so, es sei wie es sei. Was sagst du?
Na, mir hat das taugt. Für mich war das ein stimmiges, schönes Intro, so irgendwie aus den Comics sozusagen entnommen und irgendwie dann in die Bewegtbilder dann hineingeführt oder hineinführen lassen, hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Genau. Und wie du richtig gesagt hast, dann kommt gleich mal diese Szene mit Faker, diese gleich mal sehr, sehr spannend.
Ganze Serie, ganzen fünf Folgen sind durchwegs spannend und unterhaltsam. Es sind Schmähs drinnen. Hat man taugt. Aber ja, am Anfang, das Ganze beginnt so, dass Skeletor wieder mal Castle Grayskull angreift mit seinen Schergen. Habe ich recht, Gulliver?
Ja, absolut. Das ist richtig, ja. Und zwar mit Webster und Claw, also Webster und Clawful sind eigentlich gefangen.
So fängt es an. Ne?
Und genau, und sie entpuppen sich dann eben aber als Skeletor und als Evil-Lyn. Und eben Faker spielt da auch eine Rolle. Und
das
da
ist zum ersten Mal kurz genau. Triclops oder Triclops, wie ich ihn gerne nenne, zu sehen. Das, da habe ich mich schon gefreut, weil das ist eine, für die Stammhörer von Machtschädel, ihr wisst es ja, ist ja eine meiner Lieblingsfiguren. Darum hat mir das taugt, dass der gerne am Anfang dabei ist. War dann nicht lang zu sehen, bis er, ich glaube Folge 2 und 3 war das dann, ich habe das jetzt nicht mehr so genau von mir, eine ziemlich große Rolle hat, nämlich so als Sektenführer, so als hohe Priester von einem Robotik-Kult. Das hat mir sehr taugt, hat immer so diese Schärpe umgehabt, gell? Und so habe ich den Triclops eigentlich noch nie mir vorgestellt. Das hat mich schon mal sehr amüsiert und das war schon mal ein Mehrwert, das ist ein Wort, das du gerne hast, Oliver, ein Mehrwert dieser Serie, wo man dachte, die trauen sich da schon eine Spur mehr. Die denken das Ganze weiter und das glaube ich, wird noch viel Spaß machen in Zukunft, wenn es so weitergehen sollte.
Absolut, also mir hat das dann auch sehr, sehr gut gefallen mit diesem Kult, mit diesem Sektenführer. Nach dieser ersten Action-Szene ist man dann im Palast, das hat dir wahrscheinlich wiederum sehr gut gefallen, da war ein Fest.
Ja, und, war mir ein bisschen zu stressig mit dem Fest, ich hätte gern sowas gehabt im Garten oder sowas, ja, das hätte ich noch gern gesehen.
Also Feuerwerk war da schon ein bisschen zu viel des Guten, gell?
Das war so laut, da ist man gegangen wie ein Cringer. Das,
ja. Und Adam und Tila verstehen sich ja Gott sei Dank, das ist für uns auch entspannend, sehr, sehr gut. sind Freunde im Gegensatz zu den Hörspielkassetten.
Ich glaube sogar eine Spur mehr.
Ja, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Wobei, ja, Tila steht ja eigentlich auf He-Man und sie weiß es ja bis dato noch nicht. Das soll sich aber ändern. Und dann kommt der Adam deutet da schon mal was an und dann kommt die Soa, glaube ich, sagt Gefahr, Gefahr. Und dann kommt die erste Verwandlung, ja, Christian. Wie hat dir die erste Verwandlung gefallen? Oder überhaupt die Verwandlung?
Naja, es wird sofort klar, He-Man sagt es gleich weiter. Alle Leute von dieser Hochzeit oder von diesem Ball oder von dieser Ehrung von der Tila werden sofort in Sicherheit gebracht. He-Man, meine Damen und Tila bleiben dann zurück. Adam bleibt dann zurück, schließt nur das Tor zum Bunker oder was immer. Die Mutter blickt aber schon zurück, also die Königin schaut schon zurück auf Adam, wünscht ihm nur alles Gute. Und da wird zum ersten Mal klar, die Mama weiß Bescheid. Ja? Auch neu. War mir auch neu. Dann verwandelt sich He-Man, rettet dann natürlich durch seine Kraft auch die Magie, die letzten Funken der Magie von Eternia, weil es dreht sich darum, dass Eternia ein sehr magischer Planet war und immer mehr Magie verloren geht. Und das gibt es nur mal in Castle Grayskull, diese so einen kleinen Magie.
Ja, stimmt das.
Oder so die Essenz. Der Magie und Skeletor will das stehlen und He-Man schafft es mit seinem Schwert, ihm zu entreißen und Eternia noch einmal zu retten. Allerdings passieren da zwei Sachen. Erstens, sein Zauberschwert bricht in zwei, es sind dann plötzlich zwei Schwerte. Er wird wieder zu Adam. Tila sieht es. Ist natürlich erschrocken darüber, dass das nicht der He-Man ist, sondern Adam. Und jetzt, Leute, bitte festhalten. Setzt euch am besten hin. Er stirbt. He-Man stirbt. Und Skeletor stirbt.
Unfassbar.
Bam, in einer riesigen Explosion. Eternia ist gerettet wieder mal. Ist nicht untergegangen, aber das könnte uns der Tila dann sagen, falls es soweit wäre. Eternia ist nicht untergegangen, aber eben mit sehr großen Verlusten.
Stehen sie da.
Eben hat es der He-Man noch einmal gerettet. Und sie stehen da. Sind traurig. Der König dann
ist der Tila.
Irrsinnig enttäuscht von allen. Schickt den Man-at-Arms in Verbannung. Oder zumindest will er ihn nicht mehr in seiner Leibgarde haben oder als Waffenmeister. Die Tila pfeift dann drauf und kündigt sozusagen und wirft alles hin. Und zieht sich zurück. Boom. Das ist einmal ein großes Opening, muss ich sagen, für eine Masters of the Universe-Serie, dass der größte Held, also der He-Man, den wir kennen, alle, gleich einmal in Folge 1 drauf geht. Neben ein paar anderen, also Mossman geht drauf, glaube ich.
Richtig, ja. Ja, und das Skeletor halt auch vorhin.
Und das Skeletor, genau.
Genau, also mehr, ja, Boom kannst du eigentlich nicht erzeugen. Und ich glaube, da ist der Kevin Smith sehr stolz darauf, dass er den He-Man twice, sagt er dann auch immer, umgebracht hat oder sterben hat lassen. Du hast gesagt, der Dieter kann das sagen, wenn Eternia drauf geht, aber in Wirklichkeit können wir das auch sagen, weil wenn Eternia untergeht, dann erfahrt ihr es hier bei He-Mans Machtschädel. Das können ja wir dann auch übernehmen, finde
ich. Natürlich könnten wir, aber ich denke mal, man muss ihm ja auch nicht, das ist ja auch was er hat, muss man ihm ja nicht nehmen unbedingt, oder? Weil wenn wir jetzt anfangen, dass wir das auch sagen, dann das war so Signature-Line, oder wie sagt man da?
Ja, genau. Aber ich meine ja nur, er sagt ja nicht, dann erfährt er es von mir bei He-Mans Machtschädel, sondern er sagt, dann erfahrt er es bei He-Mans Machtschädel. Und da er heute nicht da ist.
Ja, aber das sagt er mit seiner mit seinem Salzburger Dialekt, den er auf Hochdeutsch schraubt. Und das ist, ja, macht ihm einzigartig.
Das macht ihm einzigartig, richtig. Du, wie hast du gefunden, dass das Schloss Grayskull nur eine Illusion ist? Also so wie wir es kennen.
Spitze. Ja. Ich bin sowas von offen für neue Ideen, was die Masters angeht, dass mir das auch wieder mal ziemlich weggebeamt hat. Hat mir taugt, ja.
Das ist einfach auch nötig, oder? Wenn du so ein Projekt angehst für Fans, ich glaube, das macht es doch aus. Das will man ja. Man will ja gekitzelt werden. Man will ja nicht genau den gleichen Trott wieder nur mal aufgewärmt haben.
Ja,
also ich finde auch, vor allem sie haben sich was traut und es war schlüssig. Es war alles schlüssig und das macht auch die Qualität aus, finde ich.
Ja, ich habe die sind ja ziemlich lang dran gesessen und das, glaube ich, war bei den Serien in den 80ern noch nicht so. Und auch mit Verlaub bei den Hörspielen, die ihr besprecht, auch nicht.
Na, das nächste wird die Rache des Schlangenfürsten sein. Das ist wieder das Ärgste, weil im Gegensatz zu dieser wundervollen Serie, wo dann am Schluss der 5. Folge Skeletor genau weiß, wie der Zauberspruch heißt, war es jetzt leider der Skeletor bei Die Rache des Schlangenfürsten nicht, weil da sagt er dann immer, ich habe die Zaubermacht und dann tut sie nichts. Weil da hat er nämlich alles Zauberschwert bereits erobert, kurz.
Dieser Lauser.
Der wieder weg.
Er ist ein Lauser, das Skeletor.
Dann nimmt sie ihm der He-Man wieder weg und das Skeletor sagt, das ist der große Payoff. He-Man hat mir das Schwert weggenommen.
Du, Olli, zurück zur Serie. Du hast das schon angesprochen. Skeletor weiß zum Schluss den Zauberspruch und ich muss sagen, in dieser letzten Folge, in der Folge 5, als Skeletor zurückkehrt, Olli, er wirkt, und das war wirklich zum ersten Mal in meiner kompletten Masters-Karriere, dass Skeletor wirklich böse wirkt, oder? Man sieht Skeletor und der ist wirklich böse, weil er war in den ganzen Hörspielen eher lustig, tollpatschig, so, oder? In der Serie, ja, hat er so böse gemimt, aber er war nicht. Und da kommt in Folge 5, ist für mich Skeletor wirklich böse gewesen. Da war diese böse Grundstimmung und war wirklich cool. War echt super.
Ganz eine feine Sache und auch wirklich richtig, was du sagst. Skeletor wirkt böse, da bin ich ganz bei dir. Ich habe mir da aufgeschrieben, wer alle vorkommt in dieser Folge. Natürlich He-Man, Adam, Skeletor, Teela, Man-at-Arms, Orko, Evelyn, Mossman, Beastman, Rapture, Treeglops und das Königspaar. Und wahrscheinlich habe ich jetzt nur ein paar vergessen. Aber die haben zumindest merkliche Rollen.
Whiplash kommt da gut vor,
finde ich. Richtig, ja.
Clawful ist dabei. Roboto. Nicht zu vergessen. Mossman hast du eh erwähnt, glaube ich, gell?
Ja. Mossman hat auf Englisch übrigens vom Oppenheimer die Stimme, der was früher den Skeletor gesprochen hat in den 80er-Jahre Film Nation Zeichentrick-Folgen. Ja, sollen wir ein bisschen über die anderen Folgen auch noch quatschen? Sehr gern. Also die zweite Folge ist dann der vergiftete Kelch. Und da geht es eigentlich fast nur um Thieler, muss man sagen. Ja. Du hast das
und Triclops und den wunderbaren Kult, den er sich da erschaffen hat.
Wie findest du, richtig, ja, wie findest du die Haare von der Thieler? Weil sie am Ende der ersten Folge macht sie ihre Haare auf.
Undercut, und dann, ja.
Zuerst sind sie lang und dann sind sie kurz mit Undercut. Cool oder nicht cool?
Irgendwie cool, aber halt auch wirkt schon wieder fast ein bisschen altmodisch.
Wirklich, findest du? Ja, da bin ich nicht bei dir.
Ne, Undercut ist, glaube ich, cool. Ne, Undercut ist vor 5 Jahren gewesen, oder?
Ne, aber es wirkt so kriegerisch einfach, finde ich. Also das passt schon, dieses Aussteigen aus dem Establishment von Eternia und dann sich alleine durchschlagen als Kriegerin, als Söldnerin, das passt. Da passt
und trotzdem so ein bisschen längerer Scheitel, also ein bisschen Weiblichkeit hat sie sich schon noch lassen.
Ja.
Okay. Na, es ist ja sehr aufgepumpt. Ja. Adi, Evelyn, richtig. Beide sehr stark.
Richtig, ja. Sogar der Orko hat ein wenig Muckis, oder?
Ja, stimmt. Aber so kannst du so komisch, so ausgemergelte. Orko kommt da vorher, stimmt. Ja.
Genau. Ja, erste Szene, Stinkor, lieber Christian. Ja. Unser Freund, unser Held, möchte ich fast sagen. Ja. Er wird aber relativ schnell abgespeist und die Andra ist dann die zweite weibliche Protagonistin neben der Thieler auf der guten Seite, weil es kommt dann natürlich, wie du richtig gesagt hast, die Evelyn dazu. Wie gefällt dir die Andra? Und was? Die kennt man ja kaum.
Man kennt sie gar nicht.
Ist gar nicht.
Oder?
Es gibt sie schon, aber sie spielt praktisch keine Rolle. Also sie hat irgendwann irgendwo mal einen Auftritt. Und das kann man eigentlich vernachlässigen. Sag du mal, was du davon hältst und ich habe dann in der Aftershow noch einiges drüber gehört, was ganz interessant war.
Ich glaube, das Wichtige ist für die Geschichte, dass die Thieler nicht ganz alleine dasteht, dass das eine Frau ist, macht auch Sinn. Und ja, also da ist mir nur so vorgekommen, ob man halt jetzt unbedingt einfach sehr, im Gegensatz zu den 80er Jahren, halt einfach die Frauenseite zeigen will, dass das nicht mehr so chauvinistisch das Ganze ist, hat Sinn gemacht. Ja. Und dann kommt halt sofort die nächste Frau ins Spiel, eine alte Dame, die beiden
bittet. Warte mal, ich möchte nur was zu Andra sagen, Entschuldigung. Und zwar, was ich da in der Aftershow dann noch eben gehört habe, und das macht Sinn, ist das, was du sagst, stimmt natürlich. Und sie wollten eben auch einen frischen Charakter reinbringen, damit sie auch die Chance haben, Dinge zu erklären für Neueinsteiger, also für Zuschauer, die Serie nicht kennen, für die erstens ist also die Andra ist sozusagen ein Verbindungsglied zwischen den Zuschauern und der Serie und den Protagonisten in der Serie. Und wenn dann halt irgendwer kommt, dann kann die Andra sagen, das ist der und der und der, der kann das und das und das, oder warum, oder sie fragt eher so, was ist das für ein Typ? Und dann erklärt es die Thieler oder so. Also das war ein bisschen der Hintergrund, warum es die Andra eingebaut haben. Habe ich einen sehr interessanten Cliff gefunden.
Ja, cool. Danke. Schön, dass du das gesagt hast. Und vor allem auch schön, dass du es angeschaut hast. Vielen Dank. Gerne. Auf jeden Fall, sie bekommen einen Auftrag, diesen Kelch, einen Kelch zu finden. In Snake Mountain soll der versteckt sein. Olli. Und ja, den holen sie ja. Und da treffen sie auf Triclops und seinen Clan.
Genau. Und diese Maestra, oder Maestra, Maestra, glaube ich, sagen sie, die hast du schon erwähnt vorher, glaube ich, gell? Die alte Frau.
Habe ich erwähnt. Da
bin ich dann
weiß man noch nicht. Vorher. Macht nichts. Da war es jetzt noch nicht klar. Ich meine, ich habe es irgendwie mal... irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, dass das die Evelyn werden könnte. Ganz klar war es dann, als sie dann nach Castle Grayskull marschiert sind, da war es mir schon ziemlich klar, kurz bevor es eben offenbart wurde. Aber egal, sie machen Triclops und seine Kumpane fertig, schnappen sich den Kelch und übrigens eine großartige Szene, also wo so mit Mönchskutten oder so, wie es das sonst das letzte Mal war, hast man eh schon öfters gesehen, irgendwelche so Geheimbünde wie bei Eyes Wide Shut, so marschieren sie so dahin da durch die Hallen von Snake Mountain. Das habe ich schon sehr Also von der Stimmung her sehr gut gemacht gefunden.
Absolut.
Da hat man auch gemerkt, es ist plötzlich was anderes. Es ist eine andere Serie, da lässt man sich einfach mehr Zeit für Atmosphäre, für Stimmungen. Kann ich wirklich nicht kritisieren.
Super. Einzige Schade ist, dass der Trapjaw so wenig Rolle bisher gespielt hat. Auch im späteren Verlauf der 5 Folgen eigentlich nicht. Und da ist er auch nur so ein Handlanger. Eher gar nicht so schlau angelegt eigentlich. Mhm. Weil ich bin ein großer Trapjaw-Fan.
Ich weiß, aber also, du hast ja schon bei deiner Masters-Folge Trapjaws Leben einmal ein bisschen erklärt.
Ja. Ja, die Origin von den Hörspielen finde ich recht gut, ja.
Nein, das war bei der die rechte und die linke Hand des Podcast-Folge. Nicht okay. Nur die Hörspiele, sondern und da hast du ja auch schon ein bisschen darauf eingegangen, dass der Netz, dass er der genauso von Skeletor missbraucht wurde und zu dem gemacht wurde, was er ist. Nicht?
Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall.
Und drum. Beastman, hast
Beastman. Aber in dem Fall stellt er sich unter Treeclops, obwohl die ja normalerweise immer gleichgestellt sind oder in meiner Wahrnehmung halt.
Ja, für mich nie, weil Treeclops immer einer der wichtigsten war. Und das hat Kevin Smith endlich auch erkannt. Und hat immer Führerrolle immer gegeben. Das taugt mir
auch. Cool.
Ja. Leider haben sie das mit den Augen noch nicht erklärt. Er wechselt zwar gelegentlich die Augen, aber es wird nie erklärt, was er mit den Augen machen kann, gell?
Es fährt einmal so noch vor, wie so ein Fernrohr. Mhm. Das ist dann vielleicht visuell ein bisschen erklärt, aber ja. So in Worten haben sie es nicht erklärt. Ja, sollen wir weiter im Plot gehen? Die alte Soa, also sie bringen den Kelch zurück und die Soa ist schon ganz alt und verbraucht. Erinnert mir ein bisschen an den Film mit dem Dolph Lundgren. Da gibt es ja auch so eine Szene, wo die Soa dann schon ganz, ganz tattrig und faltrig ist. Mhm. Kannst du an das vielleicht erinnern?
Nein, an den Film kann ich mich so gut wie nicht erinnern. Wirklich? Okay. Nein, wirklich nicht. Ich habe den, glaube ich, einmal oder so gesehen. Damals, als er rausgekommen ist.
Naja, der...
Und war so enttäuscht wie alle anderen.
Das war wirklich eine Enttäuschung. Ja, und die Maestra, die verwandelt sich dann, wie du schon gesagt hast, in die Evil-Lyn. Und jetzt habe ich mir auch gedacht, ja, wo eigentlich zum... Hat man sich eigentlich denken können, aber... dass sie jetzt auf die Seite der Guten wechselt. Damit habe ich nicht gerechnet.
Ich auch nicht. Aber auch jetzt wieder großartige Wendung in der Geschichte. Ja, wunderschön, dass dann die Suche, ich kürze das Ganze jetzt einmal ein bisschen ab, dass da Beastman dann mit an Bord ist noch zum Beispiel.
Mhm, genau.
Der ja richtig, sehr auf die Evelyn, glaube ich, opfert und My Lady und will sie ja beschützen die ganze Zeit. Und das ist da so, dass sich ein Team formt aus Gut und Böse, finde ich spitze. Habe ich heute schon 17 Mal gesagt, aber ich sage es trotzdem nur mal, weil ich so gehypt bin von dieser Serie.
Und auch da bin ich wieder ganz, ganz bei dir, mein treuer Freund und Podcast-Kollege. Und das war es eigentlich dann auch schon mit der zweiten Folge, oder?
Ja, gehen wir einfach weiter. Man muss ja nicht Folge für Folge ab, sondern die ganze Geschichte. Ne? Was müssen Sie denn tun, Olli? Was ist denn die Mission ab jetzt? Da geht es ja um keinen Kelch mehr, jetzt ist ja die Mission eine viel größere.
Ja, ganz genau. Sie müssen die zwei Hälften des Schwertes, das auseinander ist, wieder finden.
Und wo sind die?
Eine Hälfte ist in Subturnia und eine Hälfte ist in Breturnia. Und wenn ihr wissen wollt, was Breturnia ist, liebe Leute, dann hört ihr die Folge 22 von Die rechte und die linke Hand des Podcasts, weil da wird das alles erklärt. Und das
allerdings aber anders. Ja, aber in dieser Serie wird der Breturnia ganz anders verwendet, als das du eigentlich kennengelernt hast. Weil das so wie richtig, du es und vollkommen richtig verwendet hast, ist ja Breturnia sowas wie eine Urgeschichte von Eternia, ja, die Vorzeit, die graue Vorzeit. Und da in der Serie von Kevin Smith ist es der Himmel, der klassische schöne Himmel, während Sub-Eternia die klassische Hölle ist, das Reich der Toten. Und ich glaube, so heißt auch Folge 3. Nein, im Land, the land of the Dead heißt es ja, genau.
Der gefährlichste Mann Eternias, glaube ich, heißt es.
Land of the Dead heißt es im Original auf
jeden okay. Fall. Okay. Naja, genau, ist richtig. Das hat er adaptiert, der Kevin Smith. Finde ich aber eine coole Idee. Und prinzipiell ist es eben so genau das. Und die ganzen Helden, aber die aber bei uns im Podcast damals auch benannt worden sind.
Hero.
Also King Grayskull, genau, Hero. Grayskull, der da aber kein King ist offenbar. Oder,
ich glaube, ein Lord ist er, oder?
Ja, das weiß ich jetzt gar nicht so genau.
Ja, nicht mehr.
Genau. Und die ganzen Hees von früher, die sind da alle im Pre-Eternia und genießen das Paradies. Die kommen dann da alle vor. Aber ja, richtig. Sie müssen die zwei Hälften finden und das ist die Mission. Und wie hast du diese Rückblicke dann auch immer gefunden? Hast du immer,
das mit Merman und ja, das muss ich sagen, war eine Schwäche. Wenn man von einer Schwäche reden kann, weil sie sind plötzlich gekommen und da habe ich mir erst ein bisschen finden müssen wieder, weil es hört, ich glaube, eine Folge hört es irgendwie auf und dann geht es plötzlich weit in der nächsten Folge mit so einem Rückblick, ohne den Rückblick wirklich einzuleiten. Da habe ich mir dann gedacht, bin jetzt, sind plötzlich die alle wieder da, bin jetzt eine Folge oder zwei Folgen vorgesprungen, ohne es zu wollen. Ja, ist das überhaupt die richtige Folge? Das hat mich ein bisschen verwirrt. Habe ich nicht so cool gefunden. Nein. Das ist, glaube ich, mein einziger Kritikpunkt.
Bei dir? Und wie hast du den Spruch gefunden? Ja, hat mich jetzt nicht so gestört. War irgendwie... Ich kann das nachvollziehen, was du sagst. Ja, hab mich persönlich jetzt nicht so gestört. Ich habe es witzig gefunden, dass dann, ich glaube, die Thiele hat das gesagt, He-Man, also nach diesem Rückblick, He-Man hatte einen Humor wie ein Teenager. Da habe ich sehr lachen müssen, weil es war irgendwie so ein bisschen ein Easter Egg, oder? Weil es halt einfach die Serien so angelegt waren. So als dieser coole Actionheld wieder, also ein Bruce Willis oder so. Die hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen haben.
Und in der Serie ist He-Man ein Teenager, glaube ich. Zumindest der Prinz Adam wirkt sehr jung, zumindest noch. Jetzt in der Revelation-Serie. Aber weil du Scherze ansprichst, ich finde, da hat die Evelyn, das war so ein Running Gag, dass ja Man at Arms dann sie immer bei der Thiele entschuldigen wollte, für was er getan hat oder so, kannst du dich daran erinnern. Und immer wenn er so angefangen hat, so zu schmachten, ist irgendwie plötzlich so die Evelyn ins Bild gekommen oder hat ihren Stab so davor gehalten und hat gesagt, hey, wir haben eine Mission, wir haben da jetzt keine Zeit für sowas. Das habe ich ganz witzig gefunden.
Ja, Man at Arms mit Vollbart, schaut auch cool aus, oder?
Besser als mit Schnur.
Ja, absolut. Im Vorfeld habe ich ja geglaubt, dass das dann viel auf die Vergangenheit anspielt, ist aber ja nicht so, weil wenn abends eben, wie du vorher schon gesagt hast, verstoßen vom König, diese Szene finde ich, wo er verstoßen wird vom König, die war ein bisschen übertrieben, oder? Das war meiner Meinung nach ja, so ein bisschen stark an den Haaren herbeigezogen, dass er gleich,
nur weil der Thronfolger gestorben ist und so. Nee.
Okay, es war eine Reaktion,
die er wieder zurückgenommen hätte in echt. Ja.
Auf jeden Fall, jetzt der Tree Clubs hat dann den Spruch gebracht, lang lebe das heilige Zahnrad. Da habe ich auch voll lachen müssen. Ja, Orko haben wir noch wenig behandelt.
Der ist ist sehr schwach, weil Magie verloren geht und es gibt ja nur mehr einen Brunnen, wo so ein bisschen magisches Wasser rausfließt und da holt der Man-at-Arms immer ein bisschen was für den Orko. Ist sehr geschwächt, aber kommt dann wieder zur Kraft, als es um die Mission geht und spätestens im Reich der Toten, im Land von Scarecrow, da kommt er eigentlich, da wächst über sich hinaus. Und bietet ihm dann sogar die Stirn, um die anderen Gefährten wieder zu befreien, dass die aus dem Land der Toten in den Himmel aufsteigen können. Da hat sich dann so ein Portal geöffnet und Orko hält Scareglow auf Distanz, damit die anderen flüchten können und opfert sich, so scheint es. Ich kann mir vorstellen, dass in den nächsten 5 Folgen vielleicht Orko wieder auftauchen wird. Aber wir werden sehen, das wissen wir jetzt noch nicht. Das würde ich mal sagen, so zum Orko. Er erklärt ein bisschen was von seinem Leben, dass er in Wirklichkeit Orakel genannt wurde von seinen Eltern,
das aber das cool
als Kind halt nicht aussprechen hat können. Und dann war er eher eine Schande, weil er nicht wirklich so zaubern hat können wie die anderen Trollaner.
Ja. Die Szene habe ich mir auf Englisch angeschaut und da klingt das Ganze ein bisschen flüssiger, weil da sagt es, da heißt es dann sozusagen, also er hätte Orkel oder Orkel Oracle, heißen ja. sollen. Hm, genau. Das klingt natürlich ein bisschen flüssiger dann. Yeah. Ja, genau, da sind wir dann eigentlich mit dem Orko, mit der Orko-Geschichte dort schon ein bisschen in die vierte Folge hineingekommen, was eh okay ist. Roboto vielleicht nur, der ist da vom Man at Arms.
Genau, er ist der Man at Arms, aber ein Roboter. Das heißt, er hat die ganzen Fähigkeiten eines Man at Arms. Und deswegen geht er mit, um erstens einmal das Leben von Man at Arms zu schonen, weil er so wichtig ist für die große Mission. Und er kann das Schwert auch schmieden, was der Waffenmeister auch könnte, aber dann wird es der Waffenmeister nicht überleben. Drum, Roboto. Ganz schön, und Roboto fühlt sich dann, als er geht, nicht wie eine Maschine, sondern hat dann auch gelernt zu fühlen. Fühlt sich als Wunder. Das sollte dann auch dem Waffenmeister ausgerichtet werden. Trauriges Ende einmal, aber es geht Schlag auf Schlag in dieser Serie. Aber so weit sind wir noch gar nicht. Also was wir auslassen haben, ist, es geht dann in Pre-Turn ja weiter. Da ist Roboto noch mit dabei. Sie bekommen dann vom Adam, der im Himmel ist, die zweite Hälfte und beschließen dann mit der Hilfe von Hero, den sie dort treffen, die beiden Schwerte wieder zu einem Schwert zu machen. Eben der Roboto und die anderen sorgen dafür, dass das alles glatt über die Bühne laufen kann. Nur Teela und He-Man machen sich auf die Suche nach Grayskull, weil sie nämlich einen Weg zurück brauchen. Und es gibt dort dann in Pre-Turner, der He-Man zeigt es der Teela, einen Turm, den Turm Grayskull, und dort gibt es anscheinend ein Portal, aber das kann nur der Grayskull öffnen. Dann ist so ein bisschen sowas, eine lustige Tierjagd, Großtierjagd dann, wo ein paar alte Helden mitmachen und sie matchen.
Und sie sind auf Hoverboards.
Und sie sind auf Hoverboards, auf ganz gute, eigentlich auf Killerboards.
Ja, stimmt. Oder? Weil nachher schweizt sich der Turbo ein.
Ja. Und sie können dann viel richtig höher fliegen. Ja, sie treffen dann auf Grayskull und seine Kumpane. Ist ganz nett gemacht, die Vorstellung. Und der zeigt ihnen natürlich das Portal. Das Schwert wird geschmiedet und sie können durch dieses Portal zurück. Und da sind wir dann schon in der letzten Folge zurück ins Eternia ihrer Zeit.
Und ja, das passiert sogar schon eben alles in der letzten Folge.
Genau, und da geht sie dann gleich Schlag auf Schlag. Sie werden gleich wieder angegriffen und müssen da gleich ums Überleben kämpfen. Meine Dame schießt da von der Burg runter. Ganz viele Rotons sind dabei und greifen an.
Da wollte ich dir was fragen. Wie findest du diese CGI-Effekte von den Fahrzeugen? Das ist eindeutig anders animiert als der Rest. Ist dir das aufgefallen?
Ist mir nicht aufgefallen.
Ja, schaut da mal drauf hin. Die sind 3D, während die ganzen anderen Handelnden und die Hintergründe in zweidimensional eigentlich sind. Sehr interessant.
Ist dir das aufgefallen oder hast du es in einem Forum gelesen?
Nein, das habe ich vorher schon in einem Vorbericht gehört und es ist mir dann, also da ist der Vorbericht von beim Himanischen Quartett, unseren lieben Freunden vom Himanischen Quartett, die haben den Teaser vorbesprochen und denen ist es da schon aufgefallen. Genau, und jetzt habe ich das mir genau unter die Lupe genommen. Aber habe ich cool gefunden eigentlich. Ja. Ja. Und sie kommen zurück und Adam verzichtet sozusagen auf
den Himmel,
das Paradies. Ja.
Weil die Teela ihn halt ein bisschen unter Druck setzt, meine ich, dass er ein bisschen passiv-aggressiv von ihr. Sie zwingt ihn schon ein bisschen mit. Gell? Ich glaube, der Himmel wäre vielleicht da ganz gerne im Himmel geblieben bei seinen Helden. Ja, geht halt mit und wird dann zum Sieger letztlich auch, ja.
Einmal zumindest wichtig ist vielleicht,
ja.
Wichtig ist vielleicht, und dass man erwähnt, dass es quasi dann keine zweite Chance für ihn gibt. Während er einmal von Pre-Eternia zurück kann, kann er, wenn er jetzt auf Eternia nochmal sterben sollte, dann nicht mehr nach Pre-Eternia zurück. Mhm. Also dann, das erklärt ihm der Mossman recht schön, dann wird er Ash to Ash, Dust to Dust.
So wie die anderen Sterblichen, sagt er so schön. Das heißt, alle anderen Leute, die auf Eternia leben und keine Helden sind, die werden sowieso ausgelöscht. Nur die Helden kommen in Art Himmel.
So ist es. Ja, also sie kommen zurück, es gibt das große Wiedersehen und die Magie kommt auch zurück nach Grayskull und Soar erstarkt,
aber auch Skeletor zeigt sich wieder, der sich zurück im Stab von Evil-Lyn versteckt hat. Mhm. Er dolcht He-Man von hinten, schnappt sich die
Wald?
Weiß man nicht. Skeletor schnappt sich das Schwert, und sagt, ja, mit diesem Gesicht, ich bin so entstellt, niemand, keine Frau will mich zum Mann haben, also werde ich jetzt zum Gott. Und er sagt die magischen Zeilen, den magischen Satz auf und ja, man sieht dann optisch, dass er einfach noch stärker wird. Dann holt er sich Evil-Lyn wieder an seine Seite, Beastman ist sowieso auch mit dabei, hallo Herr, schön, dass ihr zurück seid, oder dass ihr zurück seid, während Adam im Sterben liegt. Genau.
Ganz genau so ist es. Und das ist der große Cliffhanger und das Ende der Serie, beziehungsweise das Ende der ersten 5 Folgen. Wow, sage ich da nur. Wow, wow, wow. Das war eine wahnsinnige Reise.
Naja, das war's.
Easy.
Voll begeistert.
Extrem cool.
Keine Minute zu viel. Finde ich spitze, super gemacht. Schaut es euch an, wenn ihr das nicht ohnehin schon gemacht habt. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann sorry für die Spoiler. Aber wer sich ein Review anhört, bevor er die Serie gesehen hat, ist ja eh selber schuld. Also Netflix-Zugang gibt der Olli nachher nur bekannt sein. Und ihr könnt es alle darüber streamen, selbstverständlich. Haben in die Shownotes. Und Eternia ist nicht untergegangen.
Nein, ganz im Gegenteil. Eternia ist am Leben, ist wieder erstarkt und in Wirklichkeit haben wir ja, das ist so mein Fazit, Teela begleitet bei einer Reise, oder? Bei einer Reise.
Die Heldenreise.
Die Heldenreise, wo sie zu sich selbst findet und sich ihren Ängsten stellen muss. Hm. Den Scarecrow, den Teil haben wir jetzt ein bisschen übersprungen.
Weil ich habe ihn schon erwähnt.
Ganz,
ja. Aber
erwähnt eh, aber.
Naja, wir können nicht auf alles jetzt eingehen, was passiert ist, ne?
Zugehen. Aber es ist sehr spektakulär dort. Also das muss man auf jeden Fall sagen. Schaut euch das oder genießt das in der 4. Folge hauptsächlich. Das ist super.
Aber es ist von Folge 1 zu genießen.
Ja.
Hey. Okay, Olli.
Man kann
schön war's.
Kaum was herausheben.
Oder magst du was sagen?
Ja, das war's.
Für das Beenden. Ich sag Bussis and shout out to all the Schädels in this Podcast. Und ja. Ich werde mich jetzt aus diesem Podcast zurückziehen und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf Masters Revelation 2, wann immer das sein wird.
Du machst jetzt wieder auf dem Weg mit dem Jeff Reds, ein paar Abenteuer stehen noch bevor.
Und, ja, genau.
Und wir beide, das ist ja das coole, Chrissy, wir beide haben vor einem Jahr ungefähr gesagt, hey, wir werden mit dem Machtschädel beginnen und den Dieter nehmen wir auch mit ins Boot oder haben wir es umgekehrt gesagt, ich mit dem Dieter und Dieter mit ins Boot. Aber wir beide haben immer gesagt, wenn dann die Serie da heraus ist auf Netflix, dann werden wir sie reviewen.
Mein Lieber, alles Gute.
Yes, es war wunderschön. Liebe Grüße an alle da draußen und genießt es, schaut es euch nochmal auf Englisch an, schaut es euch auf Deutsch an und bleibt uns treu bei He-Mans Machtschädel. Bald geht's weiter mit der nächsten Folge Die Rache des Schlangenfürsten. Chrissy, cool, dass du noch alle angeschaut hast, cool, dass wir heute noch drüber reden haben können und bis bald.
Die Welt ist magisch.
Und extra für unsere Hände hier
für euch natürlich auf die rechte und die linke Hand des Podcasts. Wir sind ja da nicht beim Machtschädel. Wir sind ja bei die rechte und die linke Hand des Podcasts. Die allseits beliebte Bananen-Rubrik, die in einer Bananenfrage mündet letztendlich. Und die stelle ich dem Christian. Christian, was magst du lieber? Den Orko oder Bananen?
Bananen.
Thank you.